Lebenslinien zwischen Kopf, Herz und Schicksal. Der Podcast zu Gesundheit, Leben und Pflege.
Gesunde Gefäße, gesundes Herz. Den Herzinfarkt vermeiden. Das ist das Motto der Herzwochen 2025. Ich freue mich sehr, dass wir Privatdozent Dr. Lutz Büllesfeld, Chefarzt in der GFU-Klinik Bonn, gewinnen konnten. Er ist Kardiologe und Leiter des Herzkatheter- und Arrhythmiezentrums in den GFU-Kliniken Bonn. War das richtig, Herr Dr. Büllesfeld?
Ja, das war sehr richtig. Hallo.
Hallo. Ja, Sie haben für uns heute Zeit, um die Herzwochen einzuläuten, die jetzt im November laufen. Und das Thema Herzinfarkt ist natürlich ein Thema, was viele Menschen betrifft. Und Herzerkrankungen sind ja die häufigste Todesursache in Deutschland, wenn ich mich richtig informiert habe.
Absolut richtig. Nicht nur in Deutschland ist das so, sondern weltweit ist das so, ja, dass die meisten Leute an Herz-Kreislauf-Erkrankungen versterben. Und warum ist das so? Das liegt viel an unseren Lebensgewohnheiten. Ja, dass wir halt in den westlichen Ländern oder halt die postindustriellen Gesellschaften sich falsch ernähren, sich wenig bewegen, Nikotinkonsum spielt eine Rolle und das trägt alles dazu bei, dass man halt Engstellen an den Herzkranzgefäßen entwickelt, auch an anderen Gefäßen im Körper und dass das dann Probleme machen kann.
Sie haben gerade die Gefäße angesprochen. Gefäßerkrankungen sind natürlich, gibt's ja verschieden, gibt's ja unglaublich viele und auch viele Patienten, die Sie hier haben und mit Gefäßerkrankungen kommen. Die Zahlen sagen, 7000 Liter Blut durch 100.000 Kilometer Gefäße fließen täglich durch unseren Körper. Das ist natürlich schon...
Absolut. Das sind große Zahlen. Das alles wird in Bewegung gehalten durch das Herz. Und das schlägt wiederum 120.000, 130.000 Mal am Tag. Das kriegt man gar nicht so mit, was sich da alles im Körper tut. Aber genau. Und Herz-Kreislauf-System sagt man ja auch. Das heißt, das bildet eine Kontinuität. Das Herz ist der Motor. Die Gefäße sind quasi die Transportwege, um halt die Zellen zu versorgen, ne, mit Sauerstoff, mit Nährstoffen, mit Botenstoffen, mit Abwehrstoffen und so weiter. Ja, das geht dann vom Herz zu den Zellen, zu den Organen, über die Arterien und über die Venen dann wieder zurück, die Abfallprodukte, Kohlendioxid und so weiter. Das heißt, die Gefäße sind ganz essentiell, das Herz ist der Motor und die Gefäße leiten das dann weiter, damit der Körper leben kann.
Ja, jetzt ist es ja so, dass in Deutschland die Todesursache Nummer eins, hatte ich eben schon gesagt, Herzerkrankungen sind. Und Sie haben uns eben, vielleicht kommen wir da nochmal drauf zurück, auch gesagt, dass wir natürlich auch einen Einfluss darauf haben, unserer Lebensstil, unsere Lebensweise. Ist es also selber schuld, wenn ich einen Infarkt habe?
So pauschal kann man das nicht sagen. Aber wir kennen Risikofaktoren. Es gibt im Wesentlichen fünf wesentliche Risikofaktoren, die Engstellen an den Herzkranzgefäßen die Entwicklung eines Herzinfarktes begünstigen. Das eine ist Diabetes, das heißt, wenn ein Patient eine Blutzuckererkrankung hat, hat er per se ein hohes Risiko, auch Ablagerungen an den Herzkranzgefäßen zu kriegen. Das zweite sind Blutfettwerte, die erhöht sind, eine Hypercholesterinämie, hohe Cholesterinwerte im Blut. Das dritte ist ein Hypertonus, also ein Bluthochdruck. Das vierte ist der Nikotinkonsum. Und das fünfte ist die Übergewichtigkeit, ja. Und die Übergewichtigkeit spielt auch bei den anderen Faktoren eine Rolle. Das heißt, der übergewichtige Patient hat automatisch in den meisten Fällen hohen Blutdruck, hat schlechte Blutfettwerte. Ja, das heißt, das färbt alles ab, ja. Und durch unsere Ernährungsgewohnheiten in unserer Gesellschaft mit industriell vorverarbeitetem Essen, ja.
Fast Food.
Absolut, ja. Neigen wir einfach dazu, diese Risikofaktoren zu entwickeln im Gegensatz zu anderen Gesellschaften. Ja, in anderen Gesellschaften auf der Welt sind zum Beispiel Infektionskrankheiten die Todesursache Nummer eins. Ja, das gilt für Afrika zum Beispiel. Aber bei uns, in unseren breiten Kreisen, ist es eben die KHK und da spielt der Lebenswandel eine ganz große Rolle.
Das ist wahrscheinlich dann mehr geworden, nehme ich mal in den letzten Jahren.
Definitiv, das ist mehr geworden und auch durch Corona hat sich der Nikotinkonsum gerade bei Jugendlichen auch nochmal wieder verändert, ist wieder mehr geworden. In den letzten Jahren durch die Aufklärung, Werbeverbote und so weiter war das ein bisschen zurückgegangen. Corona hat da wieder einen Rückschritt gebracht, das muss man klar sagen.
Ja, das heißt, die Menschen haben mehr konsumiert. Auch Alkohol ist ja auch ein Thema gewesen.
Definitiv, ja.
Erkrankung. Genau. Wenn wir jetzt auf den Herzinfarkt kommen, was sind denn die typischen Warnzeichen? Wann muss ich zum Arzt?
Das ist letztlich ein bisschen davon abhängig natürlich, wie schwer der Herzinfarkt ist. Das kann sehr unterschiedlich sein. Also das klassische Herzsymptom ist ja der Brustschmerz mit Ausschlagung in den linken Arm. Wenn der plötzlich auftritt und das verbunden mit einem sehr starken Schmerzereignis, das verbunden vielleicht mit Unwohlsein, mit Kaltschweißigkeit, dann ist schon mal ein ganz hoher Verdacht, dass es ein Herzinfarkt ist. Und dann muss es schnell gehen, weil bei Herzinfarkt zählt einfach Zeit. Vor dem Herzinfarkt häufig, aber leider nicht immer, haben die Patienten aber im Alltag bereits Beschwerden. Ja, und das sind typisch belastungsabhängige Beschwerden. Das ist so der klassische Herzschmerz. Das heißt, der Patient strengt sich an, er hat unter der Belastung Beschwerden, er ruht sich wieder aus, die Beschwerden gehen weg. Ja, das Herz muss halt mehr tun, wenn es sich anstrengt, und dann machen sich so Engstellen bemerkbar, weil nicht genug Blut durch die Engstelle durchgeht. Und wenn man sich wieder ausruht, dann reicht es für die Versorgung des Herzens, die Beschwerden gehen weg. Also wenn man so eine Belastungsabhängigkeit bei sich selber merkt, das ist schon mal sehr verdächtig. Ja? Wenn der Schmerz anhält, ist es hochverdächtig dann auf einen Infarkt. Wenn das so belastungsabhängig ist, dann ist das so eine Vorwarnung, wo man dann auch schon mal zum Arzt gehen muss.
Männer und Frauen ist ja so, dass die nochmal unterschiedliche Symptome haben können.
Das stimmt gewissermaßen. Das liegt an verschiedenen Faktoren. Zum einen, die weiblichen Hormone, die Östrogene, schützen ein wenig oder nicht nur ein wenig vor der Plaquebildung, vor Entzündungsprozessen in den Plaques, vor der Instabilisierung von so Plaques an den Gefäßen, weswegen Frauen in der Regel eine koronare Herzerkrankung deutlich später kriegen als Männer. Ja, das mittlere Alter, bei dem ein Mann symptomatisch wird, ist so 55, 60 Jahre. Bei Frauen ist es 65, 70, 75 Jahre. Ja. Und allein dadurch ergeben sich auch schon andere Symptome. Häufig kommen Frauen auch zu spät, weil sie auch nicht ernst genommen werden. Weil, ja, wenn man einen Arzt fragt, wer ist der Risikopatient, dann ist es der mittelalte Mann, ja, und der raucht zum Beispiel. So ist auch in Lehrbüchern abgebildet. Ja, es sind nicht die Frauen, sodass die auch häufig verkannt werden, die Symptome. Man sagt, Frauen haben häufiger Luftnot als erstes Symptom und gar nicht dieser klassische Brustschmerz, ja. Und es kann auch woanders ausstrahlen, der Schmerz. Wobei das auch bei Männern der Fall ist. Das ist ein bisschen abhängig davon, welches Gefäß betroffen ist. Ob das eher klassisch in den linken Arm geht oder in den Kiefer zieht oder in den Oberbauch. Manchmal wird das auch verkannt, dass es ein Magen-Darm-Infekt ist, ein Unwohlsein, eine Übelkeit. Auch dahinter kann sich mehr verbergen, dahinter kann sich das Herz verbergen.
Das heißt, Sie müssen wirklich genau gucken, die Symptome, dass vielleicht Bauchschmerzen auch einen anderen Hintergrund haben können. Also zum Beispiel auch eine Herzerkrankung.
Absolut.
Ja. Wie sieht das denn aus? Sie haben jetzt gerade noch mal über die Warnzeichen gesprochen, darüber, dass es den Arztbesuch geben muss. Aber es gibt ja auch Menschen, die genetische Dispositionen haben. Ist das eine hohe Zahl von Betroffenen?
Das ist eine gewisse Zahl von Betroffenen. Und das ist dann häufig der Patient, der in einem Alter kommt, was nicht typisch ist, ja, für die Entwicklung eines Herzinfarktes. Das heißt, wenn ich einen 40-Jährigen habe oder sogar eine 40-jährige Frau, was ja absolut nicht in dieses klassische Bild passt, dann muss man schauen, ob da irgendwelche genetische Determinanten dahinter stecken, die die Plaquebildung begründen oder auch das Auftreten von Dissekaten. Das ist auch bei Frauen häufiger als bei Männern und häufig auch genetisch veranlagt, dass die Innenwand einreißt, der Gefäß, also das Gefäß platzt dann nicht, aber das Gefäß besteht aus mehreren Schichten und die innerste Schicht kann sich lösen und kann dann den Blutfluss behindern. Das ist ein sogenanntes Dissekat.
Da muss man dann in der Herzkatheteruntersuchung oder beim MRT.
Absolut richtig. Das sieht man bei all diesen Untersuchungsmöglichkeiten, die wir zur Verfügung haben. Und diese Kaskaden geht man dann durch, um zur Diagnostik und dann auch zur Therapie zu kommen.
Sie haben ja hier in den GFO-Kliniken Bonn und sind ja auch in Beul tätig, also sind ja gesamt für die GFO im Einsatz, den Linksherzkatheter-Messplatz. Schwieriges Wort. Was ist so das Besondere daran, wenn ich als Arzt da Diagnosen stellen kann?
Also wir haben nicht nur einen, sondern wir haben drei insgesamt Linksherzkatheter-Messplätze, die wir halt zur Diagnostik der Patienten heranziehen können und speziell halt auch zur Therapie. Heutzutage haben wir verschiedene Möglichkeiten, um die Diagnose zu stellen. Da ist der Herzkatheter gar nicht mal mehr auf Platz Nummer 1 und das Erste, was man tut. Nein, sondern zuerst macht man eine nicht-invasive Bildgebung, gerade bei dem stabilen Patienten mit diesen belastungsabhängigen Beschwerden, nicht beim Herzinfarkt. Beim Herzinfarkt zählt Zeit, das heißt bei den typischen Symptomen, dann muss halt schnell ein EKG geschrieben werden, dann wird die Diagnose gesichert, dann geht es direkt ins Herzkatheterlabor. Aber der Patient mit den stabilen Beschwerden, der vielleicht über den Hausarzt kommt, über den Kardiologen, da macht man erstmal eine nicht-invasive Bildgebung. Das heißt, ohne dass man irgendwo reinstechen muss oder Katheter vorführen muss. Die Computertomographie ist da heutzutage ganz hoch aufgehangen. Die Kernspintomographie ist wichtig. Stressultraschall. Das sind alles Möglichkeiten, die man im Vorfeld hat vor dem Herzkatheter.
Das wäre dann die letzte Möglichkeit, weil die Risiken höher sind beim Eingriff?
Definitiv. Die Risiken, da werden wir sicher auch gleich noch drüber sprechen, sind minimal in erfahrenen Händen. Aber nichtsdestotrotz, das ist ein invasiver Eingriff. Man bringt was in den Körper ein. Deswegen schaut man erstmal, geht es auch anders? Ja, und da gibt es auch jetzt neue Leitlinien, die ganz klar sagen, bei was für einer sogenannten Vortestwahrscheinlichkeit, basierend auf Alter, Geschlecht, Risikofaktoren, ja, kann man so ein bisschen abschätzen, wie wahrscheinlich ist es, dass eine KHK dahinter steckt. ergreift man die und die Diagnostik. Ja, und wie gesagt, CT, MRT ist heutzutage ganz wichtig. Wenn sich da dann der Befund bestätigt, macht man den Herzkatheter, um die Diagnose letztlich zu sichern. Und weil auch nur der Herzkatheter ja letztlich die Möglichkeit hat, dass man es behandelt.
Dass man sofort den Eingriff praktisch macht, den Stent setzen kann. Bypässe mit einer, denke ich mal, mit einer OP, die jetzt minimal invasiv, gibt es auch schon, ist das richtig?
Das ist aber die Domäne der Chirurgie, die aber heutzutage eine immer untergeordnetere Rolle spielt, weil wir im Herzkatheterlabor immer mehr machen können. Ja, und im Katheter, wie gerade gesagt, im Vergleich zur CT-MRT stellen wir die Diagnose und wenn wir dann da was sehen, haben wir eben den Vorteil, dass wir es direkt behandeln können mit einem Ballon, mit einem Stent. Wenn eine Arterie eng ist, wenn mehrere Arterien eng sind, komplexe Aufzweigungsstellen, das können wir heutzutage mit den guten Stents, die wir haben, die modernen, medikamentenbeschichteten Stents, mit den guten Techniken, die wir haben, mit der guten Erfahrung, die wir haben, können wir das alles sehr schnell und sehr zügig behandeln und können eben drum eine Bypass-Operation vermeiden. Ja, die Chirurgen operieren heutzutage auch weniger invasiv als früher. Die müssen nicht mehr das ganze Brustbein aufschneiden, sondern können mit einem kleinen Schnitt zwischen den Rippen einen Bypass setzen. Aber es ist halt immer noch ein Eingriff, manchmal mit Herz-Lungen-Maschine, immer in Vollnarkose. Man braucht mehrere Tage, zunächst auf der Intensivstation und dann im Krankenhaus und danach eine Reha. Im Gegensatz dazu halt der Herzkatheter, wo man dann eine Nacht noch im Krankenhaus ist und danach wieder in den Alltag zurückkehrt und alles machen kann. Das ist eben der große Vorteil des Herzkatheters.
Ja, also man merkt, Sie haben so viel Expertise. Wie ist das denn so eigentlich als Kardiologe? Haben Sie das Gefühl, das Herz ist ein besonderes Organ? Also gerade, ich denke mal, Menschen, die einen Herzinfarkt hatten, sagen ja so, das ist das wichtigste Organ mit, wenn das nicht mehr schlägt.
Definitiv, es ist ein sehr wichtiges Organ. Ich meine, der Organismus insgesamt braucht letztlich alle Organe oder sehr, sehr viele, damit er funktioniert. Aber das Herz hat da ganz klar eine ganz besondere Rolle. Ich meine, wenn Sie einen Neurologen oder einen Neurochirurg fragen, dann wird er sagen, nein, das Gehirn ist noch wichtiger. Und auf die Diskussion möchte ich mich gar nicht einlassen, ja, die Organe gegeneinander abzuwägen. Aber es hat eine ganz zentrale Rolle. Mich hat immer fasziniert, dass man eben mit Maßnahmen sehr schnell sehr viel erreichen kann. Ja, wie Sie selber sagen, der Patient kommt mit einem Herzinfarkt ins Labor, ich stelle es da und innerhalb von einer halben Stunde mache ich das Gefäß auf und der Patient merkt das und hat eine Besserung seiner Beschwerden. Oder nehmen Sie Herzrhythmusstörungen, die plötzlich auftreten, man muss den Patienten vielleicht defibrillieren und dann ist es direkt wieder gut. Und das hat mich am Herzen immer fasziniert.
Ja, Sie sehen die Patienten dann aber natürlich nicht nochmal danach oder wie es denen psychisch geht. Das ist ja immer, ein Herzinfarkt hat ja auch wie andere Komponenten.
Das ist ein absolut guter Punkt, den Sie da ansprechen, auch was hier in Deutschland noch nicht richtig gewürdigt wird. Da sind andere Länder weiter. Ja, ich habe im Rahmen meiner Ausbildung ja 5 Jahre in der Schweiz verbracht. Da ist Psychokardiologie eine Disziplin, eine übliche Teildisziplin letztlich der Kardiologie. Und jede große kardiologische Abteilung hat auch Psychokardiologen engagiert, die sich darum kümmern. Also da sind wir noch ein bisschen blind auf dem Auge, das muss man ganz klar sagen. Wir sehen die Patienten im Rahmen des Aufenthaltes, natürlich am nächsten Tag noch. Auch bei einem Herzinfarkt ist man länger als nur eine Nacht da. Dann ist man in der Regel 3-4 Nächte im Krankenhaus und in der Zeit verfolgen wir die Patienten. Danach wird der Patient entlassen und wird dann in die Hände der niedergelassenen Kardiologen letztlich übergeben. Und man selber hat gar nicht mehr so sehr eine Langzeitkontrolle des Patienten, ist er denn, man kriegt von den niedergelassenen Rückmeldung.
Aber es ist gut, dass Sie nochmal sagen, dass es eben auch Fachleute gibt, Psychokardiologen, haben Sie gesagt, sicherlich Internisten mit einer zusätzlichen Ausbildung, Psychotherapie, weil viele Patienten das nicht unbedingt wissen. Also bei Krebserkrankungen ist das normal, da gibt es einen Psychoonkologen, deswegen ist das ein wertvoller Hinweis nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Eine Sache habe ich jetzt gar nicht gefragt und die, denke ich mal, interessiert ja auch noch. Ist denn so ein Eingriff schmerzhaft, wenn der Patient jetzt, also wenn ich mir vorstelle, es kommt der Linksherzkatheter und Sie setzen einen Stent, wird man betäubt?
Man wird betäubt. Der Eingriff ist nicht schmerzhaft. Man kriegt eine lokale Betäubung im Rahmen der Punktion, des Zugangs. Heutzutage wählen wir ja in den allermeisten Fällen den Zugang im Bereich der Handgelenksarterie, der Radialarterie. Das heißt, man setzt da eine lokale Betäubung, man wartet dann 2-3 Minuten, dann ist das Areal betäubt letztlich und dann kann man von dort aus die Katheter vorführen. Ein alternativer Zugang ist über die Leiste. So hat sich die Technik 1977 ist die erste Stent-Implantation erfolgt. Das waren damals alles Zugänge über die Leiste. Auch das wird lokal betäubt. Aber was im Körper selber passiert, das merkt man nicht. Das heißt, die Gefäße von innen haben nicht so Berührungssensoren, wie die Haut das hat. Man kann die Katheter einfach vorschieben, das merkt man nicht. Bei der Intervention selber, wenn man das Gefäß aufdehnt, mit dem Ballon da reingeht, den Stent implantiert, auch das merkt man eigentlich nicht, weil diese Ballons nur sehr kurzfristig immer auf sind und das Gefäß halt blockieren. Natürlich, wenn so ein Ballon länger auf ist oder ganz selten, sind die Patienten sehr sensibel und merken bereits so eine 10-sekündige Dilatation. Die sagen dann, oh, ich merke jetzt diesen Brustschmerz, weswegen ich zu Ihnen gekommen bin. Ja, das ist aber in der Regel eher selten. Meistens geht das so schnell, dass man das nicht spürt. Neben der lokalen Betäubung kann der Patient aber auch noch eine Sedierung haben. Das heißt, wenn er das gar nicht so mitkriegen möchte, dann geben wir dem Patienten was, dass sie halt den Eingriff verschlafen. Und das geht auch. Aber manch einer ist auch interessiert und möchte sich mal von innen sehen. Genau. Und das ist durchaus möglich.
Alles klar. Herr Dr. Bühles-Welt, wie ist das denn mit Ihnen selber? Was tun Sie für Ihre Herzgesundheit? Gemeine Frage.
Gemeine Frage. Das ist ja auch sehr persönlich, nicht wahr? Genau. Also mir sind die Risikofaktoren bewusst und ich versuche, die zu kontrollieren. Ja, das heißt, ich versuche, sportlich aktiv zu sein. Ich versuche, auf meine Ernährung zu achten. Ich habe noch nie geraucht. Ich lasse meine Blutwerte kontrollieren regelmäßig im Rahmen der Vorsorgen durch den Hausarzt. Entwickelt man einen Zucker? Manchmal hat man das ja auch nicht selber in der Hand. Ja, aber dass man darauf schaut. Der Cholesterinwert ist mir persönlich sehr wichtig. Ja.
Sehen auch gewöhnt, da muss man schon darauf achten.
Genau, der LDL-Cholesterinwert, dass der nicht zu hoch ist. Und da gibt es heutzutage auch ganz klar Leitlinien, wo man sagt, auch wenn noch gar keine KHK bekannt ist, ja, wenn der LDL-Cholesterinwert über 190 Milligramm pro Deziliter ist, dann sollte man, wenn Lebensstilveränderung nicht reicht, da bereits mit der medikamentösen Therapie beginnen. Und das sind alles so wichtige Faktoren, wo man einfach drauf schauen muss.
Gute Tipps nochmal für uns. Vor allen Dingen, ne, man kennt das ja auch, mit seiner Gesundheit ist man ja nicht immer so, man hat viele Tipps, aber man muss sie eben auch befolgen, was Sie gesagt haben, Bewegung, Treppensteigen, da fängt es wahrscheinlich schon mit an, nicht den Aufzug nehmen, sondern die Treppensteigen, Fahrradfahren.
Absolut richtig. Ne? Hier im Marienhospital, da haben wir 4 Stockwerke. Ja, und in den ersten Jahren bin ich Aufzug gefahren, inzwischen laufe ich. Ja, das geht auch gut, das ist auch ein Trainingseffekt. Die Weltgesundheitsorganisation sagt, sportliche Aktivität für die Herzgesundheit sollte man pro Woche 150 Minuten moderates Training machen. Intensives Training 75 Minuten insgesamt, ja. Aber auch wenn einer nicht regelmäßig wirklich einen Sport betreiben kann, Hobbysport betreiben kann, allein 15 Minuten spazieren gehen am Tag, zahlt sich auch schon aus, ja.
Nicht vieles, wenn man sich das mal.
Absolut richtig, absolut richtig. Insofern, das sollte man wirklich versuchen, ja, dem zu folgen.
Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Bühles-Welt. Nächstes Mal vielleicht mit einem weiteren Thema zum Thema Herz. Also es ist super spannend. Dieses Jahr, wie gesagt, das Motto der Herzwochen ist der Herzinfarkt gewesen. Und ich würde mich freuen, wenn wir Sie wieder begrüßen dürfen zu einem weiteren herzlichen Thema.
Sehr gerne. Ich danke Ihnen. Es hat Spaß gemacht.